ARD.
Als Dreierkonstellation glaube ich, wäre das wesentlich leichter für mich. Aber prinzipiell stelle ich mir das total nett vor, wenn wir uns alle drei mögen.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Maria Richter, eure Host, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge. Erik, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist bei dieser Folge.
Vielen Dank, Maria. Ich freue mich, mit dir darüber zu reden.
Ja, und wer noch dabei ist in dieser Folge, das sind Svenja und Alina. Und die beiden haben mir vorab eine Sprachmitteilung geschickt, denn die beiden leben seit 2 Jahren in einer offenen Beziehung und seit 6 Monaten hat Svenja eine starke emotionale Bindung zu einer weiteren Person aufgebaut.
Hallo, hier ist Alina. Ich wünsche mir die Paartherapie, weil mir Unterstützung in der Öffnung unserer Beziehung wünsche. Wir haben eine sehr gute und klare Kommunikation. Wir reden viel und haben auch großes Verständnis für die Gefühle und Wünsche der anderen. Gleichzeitig spüre ich, dass meine innere Sicherheit und mein Vertrauen ins Wanken geraten. Es fällt mir schwer, mit dieser empfundenen Konkurrenzsituation umzugehen. Dabei taucht eben auch einfach schnell das Gefühl auf, dass ich nicht reiche oder dass ich etwas verliere, was mir wichtig ist. Und dass ich einfach dieses starke Wir gegen den Rest der Welt Gefühl vermisse.
Hallo Erik, hallo Maria. Ich möchte in die Sitzung kommen, weil ich das Gefühl habe, dass wir an einem Punkt sind, wo wir alleine nicht mehr weiterkommen. Es ist das erste Mal, dass ich in einer Zweitbeziehung bin. Das ist eine absolute Herausforderung und neue Situation für mich. Ich merke, dass in mir, also beziehungsweise in uns, viele Gefühle auftauchen. Gefühle wie Schuld, Angst, aber auch Überforderung. Ich wünsche mir, Methoden kennenzulernen, wie wir mit den Gefühlen besser umgehen können oder vielleicht auch mit ihnen arbeiten können. Einen Weg, der uns beide mitnimmt. Ja, und vor allem auch nochmal unsere Sicherheit stärkt.
Erik, das ist ein ernstes Thema, mit dem sie zu dir kommen. Aber eine Sache muss ich jetzt einmal vorab sagen. In wirklich den vielen Folgen, die wir machen, wir sind in Staffel 5. Ich habe es nicht einmal erlebt, dass so viel gelacht wurde. Die beiden haben ja nur gegackert.
Da hast du recht, die haben wirklich sehr viel gelacht. Ich finde es großartig. Gleichzeitig ist das natürlich nicht nur ein Ausdruck von Heiterkeit und Gelöstheit, sondern es ist eine Technik, um Spannung abzubauen. Und mich hat schon interessiert, wie viel Spannung wird damit eigentlich reguliert.
Und da hören wir jetzt mal rein, wie das dann in der Sitzung mit euch gelaufen ist.
Für mein Verständnis, ihr seid jetzt 2 Jahre zusammen?
Ja, 2,5. Wir haben gerade noch mal gerechnet.
Seit 2,5 Jahre zusammen. Ihr lebt zusammen?
Nein.
Ihr habt 2 Wohnungen?
Ja.
Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Entschuldigung.
Ihr müsst euch bitte nicht entschuldigen. Ich freue mich über jede schöne Kennenlerngeschichte. Ja, und eine Kennenlerngeschichte, die mit einem solchen Lachen beginnt, vermute ich mal, ist eine schöne.
Ja, auf einer App, und wir wollten beide keine Beziehung und nichts Verbindliches. Auf einer App, die darauf ausgerichtet ist, dass man nichts Verbindliches miteinander macht. Genau.
Ja. Ich meine, aber damit ist ja ein bestimmter Ton gesetzt auch, ne?
Ja.
Die Grundvoraussetzungen, unter denen ihr euch kennengelernt habt, waren auf jeden Fall eine andere als: ich suche eine Beziehung, bei der ich möglichst rasch einziehen kann und wir möglichst schnell vor dem Traualtar stehen und möglicherweise uns um Familiengründung kümmern.
Ja.
Der Wunsch nach dem Beziehungsmodell, das ihr führt, offen, wir kommen da nachher drauf, weil offen ist ja, ne, ein ganz weites
Feld. Spektrum.
Ist bei euch beiden gleichermaßen von Anfang an da gewesen?
Ja, am Anfang schon.
Mhm. Am Anfang schon?
Ja.
Jetzt höre ich, da hat sich was verschoben?
Ja, da hat sich insofern was verschoben. Also wir haben uns halt über diese App kennengelernt. Ich hatte noch andere Geschichten am Laufen, Svenja auch. Meine Geschichten haben sich aber gar nicht wegen ihr, aber aus anderen Gründen, sage ich mal, so ein bisschen erledigt. Und mein Bedürfnis nach dem Offenen ist im Moment für mich nicht so dolle da.
Mhm. Also ihr kamt zusammen, es sollte etwas Lockeres, Unverbindliches, wie heißt es so schön, no strings attached sein. Und das hat auch offensichtlich gut funktioniert.
Nee.
Hat es nicht.
Nee, wir haben beim ersten Date abgemacht, das war ein Sonntagabend, dass wir uns ungeschminkt in Jogginghose treffen. Und irgendwie haben wir die gesamte Nacht fast gequatscht. So, und haben sofort gemerkt, okay, irgendwie schwingen wir auf einer Wellenlänge. Und dann, glaube ich, hatten wir das zweite oder dritte Date und da hast du dir in den Finger geschnitten. Ja, ziemlich doll. Genau, und dann sind wir zusammen ins Krankenhaus und dann war da schon so eine Nähe und Fürsorge, die auf einmal war, wo wir gemerkt haben, so, oh, okay, irgendwie mögen wir das auch. Und dann lief das so weiter und dann kam relativ schnell auch irgendwie das Gefühl so, wir wollen uns doch mehr sehen und irgendwie doch mehr Nähe haben als gedacht.
Ja.
Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ja, und dann, glaube ich, mit den Erfahrungen und auch den Dingen, die wir gemacht haben, relativ schnell gemerkt, das wird ganz klar auf eine Beziehung hinauslaufen. Hm. Aber ich von Anfang auch gesagt habe, ich möchte keine monogame Beziehung haben. Da waren wir beide von Anfang an d'accord mit.
Ja. Ja.
Hm. Erstmal, wie ging es dir damit?
Gut. Also ich war relativ frisch getrennt, als wir uns kennengelernt haben und hatte eigentlich auch nicht so Lust auf wieder Beziehung, weil auch so eine Trennung ja irgendwie doch ans Eingemachte geht. Ja, habe auf der einen Seite gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell eine sehr offene und innige Bindung zu Svenja entwickelt habe, was ich gar nicht so erwartet hätte, weil das für mich auch neu ist, mit jemandem so offen und direkt zu kommunizieren. Das habe ich mich vorher auch einfach noch nicht so oft getraut im Leben. Aber auf der anderen Seite ich eben auch durchaus gesagt habe oder auch bis heute sage, es gibt durchaus auf der körperlichen Ebene Dinge, die ich in der Beziehung gar nicht unbedingt haben muss oder will und deswegen das erstmal gut finde und auch fand und ja, da voll happy mit war.
Mhm. Okay.
Und wir haben uns relativ am Anfang, das soll ich noch zu ergänzen, ja, also nicht so ein Versprechen, aber wir haben gesagt, wir waren so müde von Menschen, die nicht kommunizieren.
Ja.
Mhm. Und dass wir gesagt haben, das ist etwas, wir wollen das nicht mehr. So, komm, egal wie doll das wehtut oder was ist, wir kommunizieren miteinander.
Sehr schön. Also gerade nicht nur zu sagen, wir haben gesagt, wir kommunizieren, sondern auch zu sagen, wir kommunizieren vor allem dann, wenn es schmerzhaft wird. Ich lade dich ein, mir die Dinge zu sagen, von denen du weißt, dass sie mir wahrscheinlich wehtun werden. Und ich verspreche dir, ich versuche das auszuhalten. Das ist mehr als nur Kommunikation, das ist auch mehr als nur Kommunikationstechnik, das ist einfach auch eine Form von Selbstdifferenzierung und Fremddifferenzierung, die schon sehr reif ist, ganz klar.
Erik, wir haben ja das Thema bei den beiden offene Beziehung. Vielleicht kannst du mal ganz generell erzählen, was braucht es, damit so eine offene Beziehung auf die Dauer überhaupt funktionieren kann?
Das, was die beiden auf alle Fälle schon mal formuliert haben, nämlich ganz viel offene Kommunikation und Verständnis für die Sorgen und Ängste des anderen. Das bedeutet aber auch, dass ich lernen muss, auszuhalten, was ich da höre. Und das ist nicht leicht. Möglicherweise möchte ich ja die Verantwortung für die Gefühle der anderen Person übernehmen. Möglicherweise, weil ich da selber einen gewissen Selbstvorwurf auch in mir ausmache, der sagt, also wenn du das schon einbrockst, dann musst du das jetzt auch auslöffeln. Also Verantwortung ist ein wichtiges Thema in so einer Konstellation. Gleichzeitig auch Mut, ranzugehen und es anzusprechen auf eine Art und Weise, die mir wirklich gut tut. Ich erlebe häufig, dass auch Menschen, die gut kommunizieren, ganz gut auch in der Vermeidung sind, weil sie den eskalierten Konflikt nicht haben wollen und deswegen versuchen, an ihren Werkzeugen zu arbeiten, damit das ja nicht eskaliert. Das darf aber auch mal eskalieren und es geht darum, wer möchte ich eigentlich sein, wenn du eskalierst? Nicht darum, wie wirst du deine Eskalation los, sondern was kann ich machen, damit ich der souveräne Partner, die souveräne Partnerin sein kann, die ich eigentlich in der Situation gerne wäre.
Die beiden haben auch kurz ihre Kennenlerngeschichte erzählt. Da war ja alles geplant, aber bestimmt keine Beziehung. Also die wollten ja eigentlich irgendwie was Lockeres. Macht das auch was, wenn man so startet, dass man eigentlich mit so einer großen Unverbindlichkeit daran geht an eine Beziehung?
Das ist für ein Beziehungsmodell, das später offen gelebt werden soll, sicherlich eine interessante Herangehensweise. möglicherweise hilfreicher als eine zuerst monogame Beziehung öffnen zu wollen wegen nicht erfüllter Bedürfnisse. Da ist von Anfang an schon klar, hier sind bestimmte Bedürfnisse im Raum, die sollen mit berücksichtigt werden. Was immer wir gestalten, das braucht es da drin auch.
Wie definiert ihr denn diese Beziehung, die ihr habt, dieses Beziehungsmodell? Also wir brauchen keine Schubladen. Mhm. Aber für das Verständnis, weil es so offen ist, wie gestaltet ihr es im Moment?
Die Idee war eben dadurch, dass wir unterschiedliche andere sexuelle Präferenzen haben, dass wir gesagt haben, es ist völlig in Ordnung, was mit anderen zu haben. Der Rahmen ist auch sehr offen. Also wir gehen auf der einen Seite auf Kinky-Partys, was ja schon nochmal ein unverbindlicheres Ding ist, als wenn ich jetzt jemanden date. Und es war schon relativ klar, dass auch so ein, ich nenne es mal Freundschaft-Plus-Modell okay wäre. Also dass es schon auch nachvollziehbar ist, wenn man für gewisse Innigkeit vielleicht auch eine Bindung, sage ich mal, braucht. Wie tief die dann genau geht, haben wir eben nicht genau definiert, weil ich finde, das lässt sich auch nicht definieren. Uns war aber ein Stückchen weit klar beziehungsweise eingepreist, dass es durchaus natürlich auch Gefühle sich entwickeln können. Und wir haben aber beide gesagt, wir gucken dann, wenn es soweit ist, wie gehen wir damit um. Mhm. Wir haben jetzt nicht von vornherein definiert, so und so darfst du und ab dem Punkt ist irgendwie Schluss.
Ich kenne Paare, die haben beispielsweise dafür genau bestimmte Regeln eingeführt. Nicht übernachten, nicht das und das machen, nur so und so viele Dates mit einer Person. Mhm. Da sind alles durchaus für mich legitime Versuche, sich heranzutasten, was funktioniert nicht. Mhm. Nach meiner Erfahrung bergen sie die Gefahr, wenn ich das nicht nachverhandle, und ich mich nicht traue, nachzuverhandeln, womöglich fügt sich eine dann ein in ein Modell, das dann möglicherweise doch schmerzhafter ist als vorher gedacht. Weil wir hatten es ja so vereinbart. Jetzt höre ich von euch, das war euch bewusst und ihr seid mit diesen Grenzen jeweils immer in neue Kommunikationsrunden gegangen.
Genau, also es gab auch schon zum Beispiel die Regel, die du jetzt gesagt hast, es wird nicht beieinander übernachtet, die auch bis heute sogar noch steht. Mhm. Uns aber, glaube ich, beiden klar ist, so wie du eben sagst, ich kann natürlich auf der äußerlichen Form irgendwie gewisse Regeln aufsetzen, aber an der innerlichen Bindung ändert das relativ wenig. Also außer ich schiebe einen Riegel vor, wenn ich sage, ihr dürft euch nur zweimal treffen und danach ist Schluss.
Ja, die Idee dahinter ist ja erstmal eine sehr verständliche, menschliche, legitime, nämlich eine gewisse Sicherheit zu schaffen.
Ja, einen Rahmen.
So einen Rahmen.
Das stimmt.
Diese Rahmen haben den Vorteil, beide haben ein Gerüst, an dem sie sich festhalten können. Und auf der anderen Seite den Nachteil, ich weiß nicht wirklich, wie es mir geht damit.
Kenne ich.
Und kann ich, wenn ich eine Beziehung öffne und weitere Kontakte erlaube, tatsächlich eben verhindern, dass es auch zu emotionaler Bindung kommt? Sagt ihr nein? Wäre jetzt meine Erfahrung aus solchen Gesprächen vergleichbar? Es wird fast immer etwas entstehen können. Gehört vielleicht diese emotionale Bindung auch mit zu dem Erleben?
Für Svenja ja, für mich nicht.
Ich mag es gern, Menschen emotional nah zu sein. Also, dass man eine Art Bindung hat oder was Vertrautes. Das brauche ich jetzt nicht, um Sexualität zu haben. Weil wenn wir auf Kinky-Partys gehen, haben wir das auch nicht. Wobei ich da auch Personen treffe, wo wir relativ schnell deep sind, wo wir so ähnlich schwingen oder Ansichten haben. Das gibt mir irgendwie mehr auf der körperlichen Ebene, wenn das mitschwingt oder wenn es dabei ist.
Es geht nicht nur darum, eine bestimmte erotische Fantasie umzusetzen, sondern ein Aspekt dieser Begegnung ist auch die emotionale Begegnung.
Auch. Also es gibt beides. Ich habe zum Beispiel einen Freund, da würde ich sagen, da ist das schon mehr die erotische Begegnung, aber weil wir uns so gut kennen, hat das eine andere Dynamik. Da steht schon das Sexuelle im Vordergrund, aber weil wir uns kennen sozusagen, dann löst das nochmal andere Sachen und wir können andere Dinge zusammen erleben.
Aber würdest du es jetzt vorziehen, es mit dieser Person auszubauen und wiederzuerleben? Oder ist der Reiz des Neuen sehr stark und du sagst, nee, ich würde eigentlich lieber dann was Neues machen?
Spannend, weil ich immer gedacht habe, es ist mehr der Reiz des Neuen, weil das ist es auch. Aber so rückblickend sind tatsächlich die Personen, die da sind, schon länger da.
Ja. Macht dir das Jagen, Suchen Spaß?
Ja.
Es ist also nicht die Bequemlichkeit, bei einer Person zu bleiben?
Nein. Eindeutig nein.
Das wäre ja legitim. Nee,
und ich finde ja auch gerade das Spannende in meiner Sexualität, dass es so offen ist. Ne? Also, dass es eben so viele unterschiedliche Menschen sein können.
Das heißt, für ein zweites oder drittes Mal braucht es auch schon eine Ahnung von einer emotionalen Verbindung, die passieren könnte.
Ja.
Wie ist das in der Fantasie im Kopf? Ich spreche da gerne bei Fantasien von so einer Art Film, die da passiert. Mhm. Welches Genre ist dieser Film, wenn du, ich sag mal, auf der Jagd bist und wenn du beim dritten oder beim vierten Date bist? Ändert sich der Film?
Ändert sich der Film? Ja, auf der Jagd bin ich sehr stark, würde ich sagen. Sehr selbstbewusst und sozusagen, man überzeugt ja von sich sozusagen. Und dann switcht das ins Meer, ich kann weicher werden, also ich auch selber kann weicher werden und gebe ja auch was von mir sozusagen, von der Emotionalität, damit diese Bindung entstehen kann.
Aber so. Das ist auch ein Reiz, dass deine Rolle, die Person, die du dann bist in dieser Fantasie, sich ein Stück weit verändert. Mhm. Alina, du hast andere Fantasien. Mhm. Wie ist deine Rolle, wie sind oder deine Rollen in deinen Fantasien? Wechseln die auch, vielleicht wie das bei Svenja ist, oder bleiben die eher gleich?
Nee, die wechseln nicht. Ich lasse die Leute nicht an mich ran. Das klingt vielleicht komisch, aber ich bin gut da drin, mit Leuten eine Beziehung aufzubauen, in der sie das Gefühl haben, dass ich sie sehe und die Leute mit mir ein bisschen in Kontakt gehen. Ich aber selber nicht in den Kontakt gehe. Also für mich gibt es eine sehr klare emotionale Grenze, über die ich Menschen auch nicht schreiten lasse. Und ich kann die Menschen dafür auch 3, 4, 8 Mal treffen. Das verschiebt sich nicht.
Gibt es dafür bestimmte Gründe, warum sich das nicht verschiebt? Lässt du es nicht zu? Oder ist das eine Erfahrung, wo du auch sagst, damit fahre ich am besten?
Also es ist, dass ich gerade Menschen, die ich eigentlich für einen sexuellen Kontakt kennenlerne, nicht so unbedingt an mich ranlasse, weil es für mich auch ein bisschen den Reiz dann verliert. Und es ist aber auch ein Erfahrungsthema, weil ich einfach oft auch keine gute Erfahrung damit gemacht habe, Leute nah an mich ranzulassen.
Ist denn diese Strategie eine, die du verändern wolltest?
Nö.
Okay. Fein. Fair enough.
Ich kommuniziere das auch mit den Personen sehr, sehr klar, dass ich emotional nicht verfügbar bin.
Gibt es denn einen vielleicht sehr kleinen Anteil auch, der doch eine Idee gut finden würde, mehr emotionale Verbindungen mit solchen Kontakten zu erleben? Du erlebst ja, deine Partnerin sagt, für mich bereichert das die Kontakte, die ich erlebe.
Ja.
Ja?
Ja, aber also mir fallen diverse Sachen ein, aber ich sehe sie nicht. Also natürlich könnte man jetzt sagen, es wäre natürlich irgendwie spannend, dass ich dadurch gelöster wäre. Das glaube ich aber nicht.
Mhm. Es ist auch ein Gedankenexperiment. Ja. Es geht nicht darum, dich dahin zu drängen, überhaupt nicht, sondern nur herauszufinden, an welcher Stelle ist hier der Unterschied zwischen deinen Bedürfnissen und deinen Bedürfnissen. Mhm. Damit habe ich ein bisschen verstanden, wo ihr euch in diesem Spektrum der offenen Beziehung jeweils befindet und was eure Wünsche auch an diese Begegnungen sind. Mhm. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Ab wann werden sie möglicherweise durch diese Unterschiedlichkeit bedrohlich?
Boah, ich finde es total schwierig, das jetzt aus dem Stand, in dem wir jetzt sind, zu beantworten, weil es ist relativ schnell bedrohlich geworden. Das hat sich aber verschoben, diese Grenze.
Beschreib mal.
Also am Anfang fand ich es einfach schon bedrohlich, dass Svenja jemand anders nicht nur aufgrund von Körperlichkeit, sondern auch aufgrund von der Persönlichkeit, die die Person mitbringt, schätzt. Mittlerweile ist das aber, ja, ich würde sogar fast sagen, ins Gegenteil umgeschlagen, weil ich mich freue für sie. Bedrohlich für mich ist ab dem Punkt, wo Svenja Verliebtheitsgefühle entwickelt.
Wo ist der Unterschied für dich persönlich zwischen Schwärmerei und Verliebtheit?
Ich glaube, ab dem Punkt, wo sie vielleicht ein Stückchen weit auch gewillt ist, eine Verantwortung für die Person zu übernehmen. Mhm. Und sich Sorgen darum macht, wie es der Person geht, wie fühlt die sich.
Die Schwärmerei ist, die Fantasie macht alles möglich.
Genau.
Und in dieser Fantasie ist alles möglich. In der Verliebtheit habe ich einen Realitätsabgleich bereits.
Ja.
Und der bedeutet, dass zwei Personen auch schon ein Stück weit Verantwortung für diese Emotionen übernehmen, mit denen sie da gerade hantieren,
ja,
die sie erleben.
Ja.
Finde ich eine sehr schöne Unterscheidung.
Mhm. Danke.
Und was glaubst du, wie geht es denn deiner Partnerin? Also wo zieht sie die Grenze und wo wird es möglicherweise auch für sie in ihrem Kopf bedrohlich für das, was ihr habt?
Also ich habe prinzipiell erstmal das Gefühl, dass Svenja jemand ist, der sich da einfach total treiben lässt und das gar nicht als aktiven Prozess quasi wahrnimmt, sondern einfach so voll im Flow-Erleben ist und in dieser, wie man das so schön nennt, New Relationship Energy so total aufgeht und irgendwie da auch bereit ist, einfach erstmal sich voll treiben zu lassen und da gar nicht so eine klare Grenze für sich zieht.
Was hat sie davon?
Sie gibt sich damit die Möglichkeit, alles, was möglich ist, zu erleben.
Mhm. Ab wann wird für dich diese Flussreise, dieser Flow, was glaubst du, wann wird er für Svenja bedrohlich? Oder gibt es den Punkt gar nicht?
Das fände ich gleich spannend, Sie das zu fragen. Mhm. Mein Eindruck ist, also bisher gibt es diesen Punkt noch nicht, dass sie es für sich als für uns bedrohlich einordnen würde.
Bei dir ist eine Bedrohungslampe schon angegangen?
Mhm.
Bei ihr noch nicht. Wie fragst du nach, ob ihre Lampe angegangen ist oder nicht?
Also ich frage insofern nach, dass ich sie schon sehr seit Anfang der Begegnung, über die wir ja jetzt quasi auch vor allen Dingen sprechen, ich sie von Anfang an immer wieder gelöchert habe, wo willst du hin mit der Person? Was ist deine Vision mit ihr? Weil mir, glaube ich, auch an einem eheren Zeitpunkt als ihr vielleicht klar war, dass es emotional tiefer geht. Und ab dem Punkt war meine Bedrohungslampe an.
Mhm.
Und ich habe halt versucht, sie auf irgendwas festzunageln. So. Du musst jetzt definieren, wo ihr hin wollt. Und ihr müsst das jetzt klären miteinander, damit ich weiß, auf was ich mich einlassen muss. Habe ich natürlich gelernt, ist leider auch nicht möglich. Aber sei es drum, das war so der Check-in, den ich mit ihr immer wieder mache und den ich auch von ihr, das weiß sie auch, erwarte, dass sie den für sich auch in regelmäßigen Abständen macht und da auch ehrlich zu sich erstmal ist.
Ja, verstehe. Aus der Bedrohungssituation entsteht bei dir als Reaktion das Nachfragen.
Mhm.
Ich würde gerne mich sicher fühlen. Sag mir, wo du da gerade stehst.
Mhm.
Dann kann ich das besser einordnen.
Ja, ich würde schon ein bisschen drastischer formulieren. Also das hört sich ja jetzt so sehr nett und offen und kommunikativ und so total harmlos an.
Danke fürs Korrigieren.
So nett und freundlich war ich, glaube ich, nicht. Also ich habe schon auch ein Stückchen weit Druck gemacht, zu sagen, ihr müsst das jetzt klären.
Okay, fair enough.
Jo.
Svenja, jetzt würde ich gerne dann über den Punkt mit dir sprechen. Wann würdest du etwas bedrohlich finden?
Ich empfinde es als bedrohlich, tatsächlich, die Situation. Also, ich glaube, dass es sehr viel später ist oder dass mein Alarmsystem später reagiert, aber weil ich in der Beziehung mit Alina sehr viel Sicherheit verspüre und ich ganz klar weiß, wie sehr ich sie liebe und dass es an meiner Liebe zu ihr oder meiner Bindung zu ihr und an dem, was wir haben, nichts ändert. Und ich glaube, das war am Anfang dieses Positionier dich, dass ich gedacht habe, so, ich kann mich hier nicht positionieren, das möchte ich auch nicht, weil das nimmt halt dieses Flow-Gefühl, weil ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Da habe ich so gemerkt, das ist auch noch nicht bedrohlich für mich.
Außerdem bist du ja positioniert in deinem Film. Genau. Bist du es ja so schon, ne? Also ja. die Forderung einer Positionierung, die hast du ja für dich in deinem Kopf eigentlich längst erfüllt.
Ja, nee, nicht so ganz. Weil das Ende für mich im Kopf erstmal offen ist und war. So, ich wusste, da ist sehr, sehr viel Gefühl der Person gegenüber und löst unfassbar viel in mir aus, was neu ist, was sehr vertraut ist, was abenteuerlich ist. Und da wollte ich jetzt irgendwie nicht sagen, es geht nach links, nach rechts oder irgendein Label drauf machen, weil das wäre erstmal unseren Persönlichkeiten, die wir beide haben, nicht fair gewesen. Das wäre der Situation nicht fair gewesen. Und diese Sicherheit konnte ich einfach gar nicht geben, weil ich es nicht wusste. So. Mhm. Das war für mich aber noch kein Alarmsystem, sondern eher so ein, okay, hier müssen Rahmen geschaffen werden, damit das geht.
Aber ist dieser Rahmen nicht schon eine Art von Alarmsystem? Wenn du sagst, da ist meine Beziehung und da ist eine andere Begegnung und da ist alles möglich, gibt es auch was, was nicht möglich ist?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil der Rahmen ist gerade aktuell, dass es hierarchisch ist.
Das ist die Kernbeziehung?
Genau. Das ist ein Rahmen, der mir auf der einen Seite Sicherheit gibt und auf der anderen Seite manchmal mich auch hindert oder manchmal, ich denke so, ich würde das gerne auch an manchen Stellen auflösen. So, aber ich finde, es gibt mir auch super viel Sicherheit. Sie gibt mir Orientierung durch die Regeln, die wir haben oder die Absprachen. Ich finde, Regeln klingt so schwierig. Fällt es mir manchmal leichter, meine Position zu halten, weil ich sozusagen beide Beziehungen habe, ich beide Bedürfnisse plus meine eigenen Bedürfnisse habe, sehe und regeln muss manchmal und da manchmal auch ins Struggeln kommen.
Und das heißt, dieses Muster ist etwas, das dir hilft, in einer bestimmten Struktur zu bleiben. Mhm. Warum ist dir diese Struktur wichtig?
Weil sie Verbindlichkeit und Verlässlichkeit in unserer Beziehung hält.
Welche Rolle nimmst du dann da ein in dieser Primärbeziehung?
Manchmal ist es eine sehr verantwortungsvolle Rolle, die ich da habe.
Du übernimmst Verantwortung?
Ich übernehme Verantwortung.
Ja.
Ich übernehme Verantwortung schon für mein Handeln, meine Gefühle, aber manchmal übernehme ich auch Verantwortung für Alinas Gefühle.
Und das ist das, was ja ein Stück weit eine Beziehung ausmacht. Was reizt dich daran, hier auch deine eigenen Rahmenbedingungen zu stretchen. Denn das höre ich auch.
Ja.
Da ist ein Reiz, weniger, was kann ich unsere Beziehung, was kann ich Alina antun und ausprobieren, sondern was kann ich ausprobieren und mich gleichzeitig noch sicher fühlen. Das höre ich so ein bisschen.
Das ist richtig. Weil es da ja auch ein Bedürfnis noch gibt, der anderen Person auch näher zu sein und zu gucken, das Verliebtheitsgefühl vielleicht auch noch mal mehr zu spüren oder die Entwicklung hat so stattgefunden, dass wir sagen, okay, es ist in Ordnung, dass wir uns einmal die Woche sehen. Das ist aushaltbar. So, und in diesen Treffen einmal in der Woche ist halt sehr viel drin. Zwischen, wie war die Woche, wie ist dein Leben, wie wir lassen uns zusammen einchecken, was steht an, lass uns was zusammen erleben. Und das ist sehr voll manchmal. Und das ist auch überfordernd, dass ich manchmal sage, okay, ich hätte gern auch mal mehr Zeit, vielleicht am Stück oder so. Oder aber da merke ich, da löse ich ganz viel Unsicherheit bei Alina aus. Also da geht mein Alarmsystem auch los, dass ich Angst habe, dass Alina sich entfernt oder zurückzieht. Und das spüre ich ganz klar. Deswegen ist es für mich okay, dass diese Regel besteht, dass wir nicht beieinander übernachten. Es ist okay, dass wir uns einmal die Woche treffen, auch wenn mein Bedürfnis ein anderes ist. Weil ich merke, das braucht Alina. Mir gibt das auch Sicherheit.
Alina, wie geht's dir damit, wenn du das hörst?
Ich versuche sie noch nachzuvollziehen, weil sie für mich so ein bisschen in das Bild passt, was ich sowieso habe, dass eigentlich das Alarmsignal bei Svenja für sich nicht angehen würde, nach wie vor nicht, sondern das Alarmsignal geht nur an, weil mein Alarmsignal an ist.
Bei den beiden war das ja ganz unterschiedlich, welche Bedürfnisse sie erfüllt haben in dieser offenen Beziehung. Das war bei Alina, die gesagt hat, ich will da gar keine emotionale Bindung, ich möchte da gar keinen an mich ranlassen. Bei Svenja war das eher so, ja, ich mag auch schon diesen Jagdinstinkt, hat sie selber formuliert, das braucht sie auch, das macht ihr Spaß, aber sie braucht eben auch die emotionale Ebene. Bin ich ganz ehrlich, wenn ich das höre, klingt für mich jetzt auch erstmal gefährlich. Wenn ich höre, da gehen halt noch mehr Emotionen mit rein.
Das ist vollkommen verständlich, dass Alina sagt, also ich mache das ja mit der Abgrenzung schon aus dem Grund, damit es nicht bedrohlich wird für unser Beziehungsmodell und auch nicht für mich. Mhm. Auf der anderen Seite, man darf sich ja immer fragen, was steckt hinter diesen Schutzstrategien? Also warum finde ich es bedrohlich und ist da nicht vielleicht doch auch ein Reiz auszuleben? Wie wäre es denn, wenn es sich nicht bedrohlich anfühlen würde? Was wäre denn dann eigentlich alles möglich? Und ja, hier ist ein Unterschied. Auf der einen Seite das Bedürfnis nach erotischen Begegnungen, die außerhalb der Beziehung passieren, Fantasien, die ausgelebt werden. Dann das Bedürfnis auch durchaus mit anderen Personen zu dritt oder in anderen Konstellationen was zu erleben. Und jetzt eben auch dieses Bedürfnis, eigentlich mehrere Beziehungen gleichzeitig zu führen. Und wie diese Beziehungen dann hierarchiert werden, ob es jetzt eine Core-Beziehung gibt, eine Nebenbeziehung, das gilt es dann auszuhandeln. Aber das Bedürfnis bei Svenja ist da, noch mehr zu erleben, außer nur erotischen Begegnungen.
Svenja hat ja aber auch gesagt, okay, jetzt gerade habe ich auch den Eindruck, dass ich an einem Punkt bin, dass es sich bedrohlich anfühlt. Da gehen auch irgendwie so meine Alarmsignale irgendwie an. Aber sind das dann wirklich in dem Moment Svenjas Alarmsignale oder sind das die, die Alina für sie gestellt hat?
Sehr gute Frage. Und der wollte ich auch ein bisschen nachgehen. Denn Alina hat ja deutlich formuliert, ich bin mir gar nicht so sicher, ob du solche Alarmsignale erkennst, sondern mein Eindruck ist, erst wenn ich dich darauf aufmerksam mache, dass es für mich bedrohlich wird, dann wird es für dich bedrohlich. Und da ist ein Unterschied. Und den wollte ich auch am Anfang schon herausarbeiten und herausfinden, ab wann ist denn diese Alarmanlage bei Svenja aktiv? Und tatsächlich, die ist weniger aktiv wegen der eigenen Bedürfnisse, sondern die ist deutlicher aktiv wegen der Beziehung und wegen Alina. Das heißt, im Differenzierungsgedanken, hier ist die Fremddifferenzierung stärker als die Selbstdifferenzierung. Es geht nicht darum, was ich eigentlich noch alles erleben möchte, sondern es geht darum, was darf ich nicht erleben, damit ich nicht zerstöre, was wir jetzt hier haben, was mir hier auch gut tut.
Wo wir dann sozusagen wieder an dem Punkt sind, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Gefühl, ich muss dann die Verantwortung für dich in der Situation übernehmen, für deine Gefühle.
Was ja durchaus erstmal ein toller Gedanke ist. Also ich finde es großartig, wenn Menschen in einer Beziehung Verantwortung übernehmen. Die Frage ist, wie weit darf es gehen und ab wann gerät die Balance aus dem Gleichgewicht? Wenn jetzt eine mehr Verantwortung übernimmt als die andere, dann übernimmt eine Person eine Rolle, die die andere vielleicht gar nicht möchte, dass sie übernimmt. Und an der Stelle habe ich den Eindruck gehabt, befinden die beiden sich auch. Also Alina ist nicht daran interessiert, dass Svenja für sie Verantwortung übernimmt. Aber dadurch, dass sie es macht, verschiebt sich natürlich auch das Gefüge zwischen den beiden. Dann kommt die Ambivalenz hinzu und das ist auch immer spannend. Gleichzeitig wünscht sich natürlich Alina schon auch, dass Svenja Verantwortung übernimmt, denn schließlich bringt sie das Problem in die Beziehung.
Gäbe es für dich in deinem Kopf auch die Möglichkeit, einen Film zu leben mit deiner Partnerin und mit einer weiteren Person, wo es keine Kernbeziehung gibt, sondern wo die drei Personen die Kernbeziehung sind. Und ich baue das mal noch aus und alle drei Personen leben auch noch in einer offenen Beziehung.
Also es gibt schon so ein Bild, wo wir drei uns näher sind, als dass wir es jetzt sind. Und es gibt auch den Wunsch danach, dass die weitere Person auch eine andere Beziehung hat. So, und dass man einander kennt. So, und dass es sich leicht anfühlt. Den Wunsch gibt es schon, oder die Vorstellung, ja.
Gibt es einen Film in deinem Kopf, der euch beide und diese dritte Person als Kernbeziehung sehen kann? Unabhängig davon, ob es funktionieren würde oder nicht, sondern nur einfach mal,
Oh, da bin ich
Gedankenexperiment.
Da bin ich aber zu realistisch.
Wir kommen möglicherweise auch an eine weitere Zerrissenheit jetzt gerade in diesem Moment dadurch.
Ja, das ist realistisch.
Möglicherweise funktioniert das mit dieser Person nicht.
Ja.
Oder mit dir nicht.
Ja, genau. Und da ist halt der Punkt so. Da ist diese Zerrissenheit.
Aber, und jetzt würde mich aber nur interessieren, weil ihr hattet am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir wollen uns auch darüber unterhalten, wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Erlaube ich mir mal zu fragen, gibt es Fantasien von dir, von einer, ich muss jetzt mal dieses Label nehmen, Thruple-Beziehung?
Also ich bin so neugierig, dass ich sage, ich würde es ausprobieren, ja. Dass ich sage, so, es gibt keinen Ausschluss. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt das, was ich anstrebe. Aber wenn es sich entwickelt, würde ich sagen, okay, lass uns das ausprobieren.
Da ist ein Reiz.
Da ist ein Reiz, ja. Das ist ja so oft im Leben bei mir. Da ist ein Reiz, da ist eine Neugier. So. Ich finde, das ist ein Lernfeld. Da kann man ja immer viel mitnehmen. Endlich. Ja, endlich noch mehr lernen, noch mehr explorieren.
Ja,
so.
Wenn du eine Reise in einem Fluss beginnst, und du sagst, du genießt den Flow und du siehst für dich im Kopf nicht das Ende dieser Reise, dann wäre das ja eine mögliche Abzweigung, die du nehmen könntest.
Das wäre es.
Und die klingt durchaus für einen Teil in dir reizvoll.
Genau, in einem Teil.
Ja. Ich sehe jetzt gerade eine Konstellation, wo drei Personen eine Hauptbeziehung führen.
Ja, das habe ich mir einfach noch nie vorgestellt. Das
ist, warum?
Weiß ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich glaube, es ist immer wieder das Thema Kinder, auch im Raum. Und schon die Frage mit, gibt es die Rolle des Vaters und wie sind unsere Bedürfnisse da, schon nochmal was anderes mitbringt. Und wenn wir überlegen, dass wir Kinder möchten, wie sind wir denn drei Beziehungsberechtigte? So, wie fühlen wir das? Und da kommt tatsächlich
was. Der Aberanteil ruft ganz laut gerade. Und der ruft interessanterweise auf eine Art und Weise, die sehr sachlich ist und sehr rational, was ich gerade in unserem Gespräch bislang von dir so stark noch nicht gehört habe.
Und möglicherweise
ist da auch wieder dieser Aspekt der Verantwortung. Dein Wunsch nach, ich führe zwei Beziehungen, sage ich jetzt mal, ist stärker als zu sagen, ich würde damit experimentieren wollen, wir führen zu dritt eine.
Ich glaube ja.
Fair enough.
Ich finde das spannend, die Reaktion, weil das auch ein Teil ist, der ein bisschen, glaube ich, unterschwellig mitschwingt, dass ich das Gefühl habe, Svenja wäre, glaube ich, nicht fein damit, wenn ich jemanden anders lieben würde. Und das beinhaltet dieses Thruple ja.
Nicht nur, aber es
beinhaltet es auch. Wir führen ja dann eine Dreiecksbeziehung. Da kommt die Person jetzt nicht in Frage für, aber das finde ich spannend, dass sie da gar nicht drauf eingeht, ob das für sie in Ordnung wäre oder nicht, sondern direkt auf diese voll rationale, wie sollen wir das irgendwie mit irgendwelchen potenziellen Kindern regeln?
Ja, und ist ich
der,
mir das
da
auch
ist der Aberanteil sofort dazwischen gesprungen.
Ja.
Der hat, deswegen mag ich es so gerne, auf der Ja-Seite Visionen und Bilder zu entwickeln, bis der Ja-Aberanteil so weit provoziert ist, dass er sich dazwischen werfen muss. Und wie macht er das dann? Und jetzt haben wir gerade eine Seite erlebt, die vorher gar nicht zur Sprache kam.
Ja, und ich rein hypothetisch gedacht habe, wie wir zu dritt im Haus sind. Und ich weiß, da ist wieder die Verantwortung. Manchmal ich habe mir uns zu dritt vorgestellt und ich weiß schon manchmal, also das war ganz schwierig, dass ich gedacht habe, ja, da kam wieder was Beschützendes auch Alina gegenüber und nicht, dass ich dir das nicht gönne oder dass ich nicht glaube, dass du, ich glaube, dass dich das voll überfordern würde, wenn wir zu dritt Regeln erstellen, wenn wir zu dritt leben.
Würde ich gerne verlangsamen.
Ja. Okay.
Was du jetzt gesagt hast, es würde dich überfordern.
Ja.
So, das wäre ja erstmal ihre Baustelle.
Ja, okay.
Die Frage ist, würde es dich überfordern, auszuhalten, dass es sie überfordert?
Das Das weiß ich nicht. Das ist nämlich ein Punkt, den wir Anfang unserer Beziehung oft hatten.
Mhm.
Das Überforderungserleben von Alina ganz starken Einfluss auf unsere Beziehung genommen hat.
Ja, absolut.
Und da ist es gerade auch angesprungen tatsächlich.
Die menschliche Reaktion ist, sei doch bitte nicht überfordert. Ganz klar. Aber die interessantere Frage ist natürlich, wie könnte ich anders mit deiner Überforderung umgehen, als ich es jetzt tue?
Mhm.
Bei dem Bild der Dreierkonstellation warst du ganz bei den anderen. Gerade.
Ja.
Wie würden die miteinander agieren und wie würde ich das aushalten, wenn die das und das machen, wenn die dies und jenes Problem hätten? Wie würden die ich damit umgehen, wenn ich einen Konflikt hätte? Wenn die einen Konflikt hätten?
Ich finde es total spannend.
Wie würde ich das jetzt machen? So, und natürlich ist, ich habe zwei Beziehungen, die voneinander losgelöst sind. In dieser Hinsicht ein bisschen einfacher, ne?
Ja, aber spannend, dass sie denkt, dass sie meine Beziehung dann auch handeln müsste.
Und an der Stelle glaube ich, nämlich auch ein Stück weit deinen Ärger zu erleben. Stopp mal, das ist gar nicht deine Baustelle.
Ja.
Da wird deine Autonomie gerade eingegriffen, ne?
Ja, ich sag mal, also wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, ich könnte mir das zum Beispiel als Dreierkonstellation, glaube ich, wäre das wesentlich leichter für mich. Nun ist es nur mal so, dass ich die Dritte im Bunde nicht spannend finde, aber prinzipiell nur einfach mal gedacht, stelle ich mir das total nett vor, wenn wir uns alle drei mögen.
Interessant. So, was wäre denn daran, abgesehen, dass es mit der Person jetzt nicht funktioniert?
Ja, ist egal.
Was wäre denn daran interessant?
Also erstmal glaube ich, dass mir das voll die Entlastung geben würde und Svenja auch. Weil im Moment ist es ja so in einem gewissen Ungleichgewicht, in dem wir uns befinden, dass damit ja überhaupt nicht da wäre und auch das Verständnis für die Anziehung gegenüber der anderen Person und die Charaktereigenschaften, die diese Person so anziehend machen, wäre ja dann total gegeben, weil man ja sagen würde, ah ja, genau das finde ich ja an der auch so toll. Und das in so einem Dreieck stelle ich mir total schön vor.
Ich habe erstmal nur Überforderung erlebt.
Ja, du hast Überforderung erlebt auf der einen Seite, aber ich höre da ja jetzt durchaus, wenn wir die ganze Zeit von Regelwerk gesprochen haben und eher von Einschränkungen, höre ich jetzt gerade auf der anderen Seite hier, Alina, experimentieren.
Ich fände es voll spannend. Also ich sehe es nicht in Realität, aber ich finde das im Gedankenkonstrukt, wenn das der Fall wäre, Optimum.
Okay. So. Und da haben wir einen interessanten Unterschied.
Ich finde das total interessant, dass du dir das so vorstellen könntest und was du daraus ziehst. Und wir haben ja schon mal über die Überlegung, also abgesehen davon, dass wir leider nicht auf ähnliche, also wir haben nicht das gleiche Beuteschema, würde ich sagen. Aber dann können wir jetzt mal eine Person, wo wir sagen, und das ist ja auch was ganz Tolles, was man teilt.
Ja.
So, und das haben wir auch. Ich zum Beispiel finde es total interessant und spannend, wenn Alina was mit anderen Personen hat. Und das ja dann nochmal in einer ganz anderen, schönen, romantischen Rolle, so die wir dann zu dritt haben. Also es ist ein interessanter Gedanke. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der bei dir so Anklang findet.
Deutlich mehr als bei dir.
Ja.
Mehr, ne?
Ja.
Mit Svenja macht ja diese weitere Beziehung zu der anderen Person auch ganz viel Positives. Sie sagt so, da kann ich irgendwie fliegen und das ist irgendwie leicht. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern ist sowas, also wenn ich da so beflügelt irgendwie bin und so positives Gefühl habe, inwieweit ist das dann aber auch für meine andere Beziehung total wertvoll? Weil ich ja dann ja gefühlt ja auch irgendwie ein besserer Mensch bin, wenn ich da auch so happy bin.
In einer idealen Welt kann genau das eintreten. Dem einen Partner, in diesem Fall Svenja, geht es super gut und sie bringt dadurch auch positive Energie in diese Beziehung rein.
Mhm.
Großartig. Ein bisschen interessant wäre herauszufinden, wie würde sich das denn entwickeln zwischen Svenja und der weiteren Person? In was für eine Art von Beziehungsmodell würden die denn eintreten? Und da wollte ich dann auch bei beiden nochmal nachfragen, welche Möglichkeiten gibt es da? Denn wenn ich schon in der Lage bin, ein offenes Beziehungsmodell zu verhandeln, dann kann ich ja auch mal ausprobieren, was ist denn noch alles möglich. Und eine weitere Variante wäre, beispielsweise eine Beziehung zu dritt zu führen, in der alle drei Partnerinnen gleichberechtigt sind.
Und das fand ich super spannend, weil an der Stelle hätte man jetzt, glaube ich, als Zuhörender einfach erwartet, dass Alina sagt, das ist mir nichts, das ist mir mit emotionaler Bindung und allem drum und dran, da habe ich gar keine Lust drauf. Und Svenja sagt, let's go, das habe ich erwartet, sage ich ganz ehrlich. Und dann war es aber ja andersrum. Alina hat gesagt, weißt du was, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und Svenja saß da und hat sich gedacht, nee, warte mal, was passiert denn jetzt hier? Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also da habe ich die Rollen anders erwartet.
Das fand ich total spannend. Meine Vermutung ist, bei Svenja hat sich hier jetzt dann auch wiederum das Autonomiebedürfnis gemeldet und gesagt, stopp, das ist ja dann nicht mehr so selbstbestimmt, wie das jetzt bislang läuft. Jetzt habe ich zwei Varianten und die kann ich selber steuern, auf die habe ich Einfluss. Plötzlich hätte ich eine Variante, auf die habe ich viel weniger Einfluss. Denn wie steuere ich jetzt die Dynamik zwischen meinen beiden Partnerinnen beispielsweise? Da sind dann bei Svenja Grenzen aufgepoppt, während bei Alina Möglichkeiten entstanden sind. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken für die beiden, den mal ja auch tragen und wachsen zu lassen. In welche Richtung kann eigentlich dieses Modell, das wir leben, noch alles verändert werden?
Du hast gerade gesagt, Svenja hätte dann Angst, dass sie die Dynamik zwischen ihren beiden Partnerinnen nicht steuern kann. Ist das ihr Job, das zu tun überhaupt?
Nö, das ist nicht ihr Job, aber den übernimmt sie ja schon in der Zweierbeziehung gerne. Dann würde sie ihn höchstwahrscheinlich auch in einer Dreierbeziehung machen. Und das könnte ein Grund sein, warum dieses Modell für sie bislang nicht so wahnsinnig attraktiv wirkte. Gleichberechtigter wäre es natürlich. Einfacher höchstwahrscheinlich nicht.
Du hast die beiden nach ihrer Dynamik gefragt, wenn sie in so einen Konflikt geraten, wie sie sich dann da verhalten. Und da hören wir jetzt mal rein.
Alina, was ist dein Eindruck? Wie erlebt dich Svenja in so einer Situation?
Als viel fragiler, als ich eigentlich bin.
Warte mal, also fragil.
Depressionsgesteuert oder gefährdet. Ich sag mal ganz krass gesagt, hat sie, glaube ich, das Gefühl, dass sie mich kaputt machen könnte.
Wenn du nochmal zwei, drei Adjektive nennen könntest, wie glaubst du, erlebt dich Svenja?
Abhängig.
Abhängig.
Instabil ist das falsche Wort, aber nicht konsistent quasi in der Stabilität.
Nicht konsistent, ja. Fragil, niedergeschlagen, zerbrechlich, abhängig, nicht konsistent. Mhm. Ja, was würdest du noch sagen an, wie du sie erlebst?
Mhm. Handlungseingeschränkt, emotional aufgelöst, nähesuchend und auch brauchen.
Okay. Alina, wenn du dir vorstellst, wie du gerne wärst in Konfliktsituationen, wie würdest du das benennen?
Autonomer, gefestigter, sicherer, so ein bisschen ja stabiler oder nicht so existenzdrohend. Also das wäre eher so, also stabil.
Ja.
Klarer, ja.
Wie ist es mit Reaktivität kontrollierend?
Ja.
Okay. Autonomer, gefestigter, stabil, klarer, Reaktivität kontrollierend. Mhm. Okay. Svenja, ich würde gern das Gleiche mit dir machen, wenn ich darf. Wie vermutest du, erlebt dich deine Partnerin in den eskalierenden oder in den wirklich schwierigen Konfliktsituationen?
Starr, unbeweglich, emotional wenig weich.
Hart.
Hart. Mit dem Blick bei ihr, also wenig mich selbst spürend.
Ich nenne es mal wenig selbstdifferenziert.
Mhm. Aber auch überfordert.
Überfordert?
Überfordert.
Bist du übergriffig vielleicht? Mit dem Thema Verantwortung beispielsweise?
Ich störe mich an dem Wort übergriffig.
Ja? So. Darfst du gerne? Deswegen werfe ich das ja auch rein, weil es geht jetzt gerade ja um die Person, die du nicht sein möchtest eigentlich.
Dann ist es übergriffig, ja.
Darf ich Alina fragen, was bei ihr noch ankommt?
Ja, gerne.
Ja? Was kommt bei dir noch an?
Rationalisierend und das nicht im positiven Sinne leider, weil es also es ist so ein sehr auf der Sachebene fokussiertes Lösung, zu lösungsorientiertes.
Danke, ja.
Auch nicht handelnd. Es kommt ja auch nichts dann, sondern es kommt halt nur ein, das tut mir leid und sehr entschuldigend und so, was ja lieb ist, aber also es folgt auch nichts.
Keine Veränderung.
Ja. Mhm. Vielleicht auch, weil es ihr zu doll ist. Ich verstehe den Mechanismus, aber dass es dann irgendwie auch nicht richtig ernst genommen wird.
Svenja, wenn du jetzt in dein höheres Ich eintauchen möchtest, wie wärst du lieber?
Weicher.
Ja.
Handlungsfähiger. Aber auch flexibler. Ja, also schon auch emotionaler.
Emotionaler in Form von mehr Kontakt mit meinen Emotionen und die benennen. Nicht in opernhaftem Ausleben.
Ja.
Ja?
Vielleicht auch mehr Abgrenzung. So.
Wogegen?
Gegen mein Verantwortungsgefühl.
Ja, ne? Es ist eine Abgrenzung nach innen.
Es ist eine Abgrenzung nach innen.
Ja.
Ja. Mhm. Mhm.
Was wir gerade gemacht haben, war individuelle Ziele definieren. Entwicklungsziele, die für euch interessant sein könnten. Für jeden andere. Mhm. Also manche davon sind, gehen ähnliche Richtungen, aber grundsätzlich jeden andere. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Ziele zu erreichen anstrengend wird? Alina, was meinst du? Wird es anstrengend, für Svenja zu erreichen, weicher, handlungsfähiger, flexibler, emotionaler zu werden und gleichzeitig innere Abgrenzung herzustellen? Klingt das anstrengend?
Ja und nein. Weil, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, oh, da muss sie ganz viel an sich arbeiten.
Das meinte ich nicht.
Und das ist alles ganz anstrengend. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so anstrengend, sondern man macht es einfach mal.
Oh, okay. Den finde ich schön, den höre ich selten an der Stelle. Aber der hat was. Der hat was.
Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen bei innerlichen Prozessen, auch für mich natürlich, zu sagen, so, oh, das ist so ein Riesenhügel, den ich da anstrengend erst erklimmen muss und total aufregend und anstrengend. Oder einfach mal, es ist oft ja auch eher so ein Loslassen.
Einfach mal machen.
Ja.
Okay. Gut. Ja. Wie sieht's aus mit der, traue mich es gar nicht zu sagen, aber doch, ich muss es jetzt nochmal wiederholen, mit der Anstrengung, die du für dich erwartest bei deinen Zielen?
Ich glaube, meine Ziele sind mehr Kontrolle wieder zu übernehmen, weil ich zu unkontrolliert bin. Also wir korregulieren.
Aber wie viel Energie wird es dich kosten?
Hoffentlich auch gar nicht so viel.
Das ist eine Hoffnung, das ist möglicherweise nicht so anstrengend.
Ja.
Okay.
Weil eigentlich wäre es ja dann auch weniger anstrengend für mich in der Situation.
Ich würde dich gern was fragen, weil das klingt für mich so, als hättest du in deinem Kopf bereits so eine Rechnung gemacht und mich würde interessieren, ob ich da richtig liege. Korrigiere mich gern, wenn ich falsch bin. Du hast die Vermutung, dass das Verändern weniger Energie braucht, als die ganze Zeit mit dem Nicht-Verändern umgehen zu müssen.
Ja.
Finde ich großartig, dass du sagst, mir ist wirklich klar, ich gebe mehr Energie im Moment rein, um damit zurechtzukommen, was passiert, als wenn ich Energie zielgerecht reingeben würde in bestimmte Veränderungen. Ja. Und da bin ich auch noch überzeugt, so schlimm sind die gar nicht.
Nee.
Okay, Svenja.
Ja.
So, du darfst dazu eine andere Meinung haben, das ist vollkommen legitim. Alinas persönliche Ziele, individuelle Ziele, autonomer, gefestigter, stabiler, klarer, Reaktivität kontrollierender. Wird das anstrengend für Sie?
Ja, aber die Stärke, von der wir vorhin mal schon gesprochen haben, die sie hat und wo sie heute steht, da weiß ich, dass das machbar ist.
Okay.
Dass es ein Weg für sie ist, den sie schaffen wird.
Tanja, wie sieht's mit deinen Zielen aus? Wie anstrengend wird das für dich?
Das ist schon eine Herausforderung, denke ich. Ich habe aber schon in dem gesamten Prozess und vorher auch in Freundinnenschaften und in unserer Beziehung gelernt, das deutlich mehr zulassen zu können, zu spüren, dass es mich nicht mehr so beängstigt. Und ich glaube, dass es für mich schwieriger sein wird, langfristig weicher zu werden, weil es ein hoher Schutzmechanismus war oder ist, den ich da habe. Ich mir das aber auch wünsche und ich das in anderen Beziehungen ja schon kenne.
Wenn ihr eure individuellen Ziele kennt, dann müsst ihr die nicht alleine abarbeiten. Ihr seid in einer Beziehung.
Das klingt gut.
Ihr könnt einander unterstützen.
Ja.
Im Moment grenzt ihr eure Ziele ein Stück weit voneinander ab. Das ist mein Eindruck.
Mhm. Ja.
Und heute, wo wir diese individuellen Ziele so offengelegt haben, könnte es ja eine interessante Idee sein, dich bei deinen zu unterstützen. Und wäre super toll, wenn du vielleicht auch mich bei meinen unterstützen könntest. Und ihr könntet mal ausprobieren, was dadurch passiert. Deswegen würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch von diesen 5 individuellen Zielen,
ja,
1-2 raussucht, die ihr in den nächsten 4 Wochen priorisieren wollt.
Okay.
Und in 4 Wochen setzt ihr euch zusammen und unterhaltet euch, an welchen Punkten seid ihr wie weitergekommen, ja, und was hat gut funktioniert. Okay.
Danke.
Ganz lieben Dank.
Ja, danke auch.
Mal abgesehen davon, dass Svenja und Alina einfach viel gelacht haben, hatte ich den Eindruck, dass es wirklich ein offenes und schon sehr, sehr reflektiertes Paar. Wie ging es dir heute mit den beiden in der Sitzung?
Es war für mich sehr spürbar, dass die beiden viel mit ihren Themen bereits gearbeitet haben, dass sie da sehr transparent sind. Spürbar war gleichzeitig, in den Konflikt zu gehen und die Eskalation zu riskieren, ist beiden eher unangenehm. Und sie dürfen an der Stelle möglicherweise auch noch lernen, anders damit umzugehen, um vielleicht, ja, ein bisschen mehr Reibung auch wieder zuzulassen und die nicht zu vermeiden.
Erik, was würdest du denn sagen, was sind dann unsere Learnings heute?
Also für mich persönlich ein Learning, auch ein offenes Beziehungsmodell hat so viele Facetten, das ist niemals zu Ende gelebt und es gibt immer neue Möglichkeiten.
Ein Learning für mich war tatsächlich, ich muss nicht jede Verantwortung übernehmen. Ich muss nicht, wenn es meiner Partnerin nicht gut geht, natürlich nehme ich darauf Rücksicht und ich gehe darauf ein, aber ich muss es auch nicht sozusagen zu meinem eigenen Problem machen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Fürsorge und Verantwortung übernehmen, weil das manchmal eben auch in den Bereich der Kontrolle gehen kann und das wiederum ist dann nicht hilfreich, ja. Was ich auch mitgenommen habe, ist, wie gut es einem Paar tun kann, auch mal eine Schwärmerei zuzulassen. Natürlich gleichzeitig, wie gefährlich es sein kann, wenn es dann in Verliebtheit geht. Doch lässt sich das verhindern? Wahrscheinlich nicht. Das zulassen zu können, das finde ich sehr, sehr mutig.
Vielen Dank.
Danke dir.
Das waren unsere Paare der 5. Staffel und wir möchten uns natürlich bei allen nochmal ganz herzlich bedanken, dass sie wirklich den Mut hatten, ihre Geschichten hier bei uns im Podcast zu erzählen. Und eine Frage, die ich mir persönlich tatsächlich auch immer mal gestellt habe, ist, wie sind eigentlich so Paartherapeuten unter sich? Also können die überhaupt noch normale Beziehungen führen oder mutieren die bei jedem Streit zum Therapeuten? Das finden wir jetzt mal in der nächsten Folge raus. In der haben wir nämlich einen besonderen Gast, Dr. Johanna Degen oder auch Dr. Love genannt. Auf jeden Fall schon mal ein vielversprechender Name, deswegen hört auch gerne in unsere nächste Folge rein von Die Paartherapie. Mein Podcast-Tipp heute, Frag dich fit. In dem Fitness- und Gesundheitspodcast sprechen die beiden Hosts, Doc Esser und Johanna, über alles, was uns gesund hält. Dabei geht es nicht nur um Sport, sondern auch um die richtige Ernährung und die seelische, um psychische Fitness. In jeder Folge geht es vor allem um eure Fragen direkt aus der Community, die Doc Esser im Podcast beantwortet. Frag dich fit mit Doc Esser und Johanna gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt die Paartherapie gehört, ein Podcast von NDR 2 in der ARD Audiothek. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Katrin Lindemann und Nele Pasch hatten die Idee zu diesem Format. Formatentwicklung, Kira Drössler. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Und ihr könnt auch noch mehr Paare sehen und nicht nur hören, denn die dritte Staffel der TV-Doku, die Paartherapie, ist jetzt raus, könnt ihr euch anschauen in der ARD Mediathek.